Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Laleh Hayati wartet auf einen Bus. Einen Bus zurück in den Iran. Aber der Bus, der kommt etwa erst in einer Stunde. Und diese Wartezeit hat unsere Korrespondentin Nicole Anliker genutzt und Laleh ausgefragt.
Are you afraid of what is coming after this bombing?
Erzähl mir mal, Nicole, warum du eigentlich da warst und wo und wie du sie getroffen hast.
Ja, ich bin in Stadtviertel Aksaray in Istanbul gefahren und fand dann da an dieser Straße diverse Reisebüros und bin dann in so ein Reisebüro reingegangen, der Busreisen spezifisch nach Teheran anbietet. Das war ein quirliger Ort, da wurde Persisch und Türkisch gesprochen. Es war ein richtiges Kommen und Gehen. Leute haben Tickets gekauft, Bustickets. Und da saß ich da und bin dann ins Gespräch gekommen mit Laleh Hayati. Man muss hier noch sagen, dass die Dame eigentlich anders heißt, sie aber anonym bleiben wollte. Laleh Hayati ist eine 54 Jahre alte Frau aus dem Iran, eine kleine, dunkel gekleidet mit einem Hijab. Und sie erzählte mir, dass sie für 3 Tage in Istanbul war, weil sie mit ihrem Mann gemeinsam ihren Sohn zum Flughafen gebracht haben in Istanbul. Man muss wissen, der Luftraum in der Region ist gesperrt, es gibt keine Flüge. Darum bleibt den Iranern nur der Landweg, um aus ihrer Heimat zu kommen oder um dahin zurückzukehren.
Mit dem Bus zurück ins Heimatland, mitten im Krieg. Korrespondentin Nicole Anliker hat Iranerinnen und Iraner an einer Busstation in Istanbul gefragt, warum sie trotz Krieg zurückkehren. Ich bin Simon Schaffer. Naive Frage vielleicht, Nicole, aber haben Sie keine Angst, jetzt zurückzukehren?
Die Hayatis haben mir erzählt, wie sie die Bombardierungen erlebt haben, also da in der Stadt, wo sie wohnen, westlich von Teheran. Sie erzählte mir auch, also Laleh selbst erzählte mir auch, wie Kampfjets direkt über ihren Kopf geflogen seien oder jedenfalls sehr nahe. Aber auf die Frage, ob sie Angst hätten, kam ein sehr klares Nein. Laleh meinte, es würden nur militärische Ziele bombardiert und keine Zivilisten. Und das war so wie ein Statement, das sie machen wollte, habe ich gemerkt. Sie betonte das sehr stark. Als ihr Mann dann aus der Seitenlinie quasi den Spruch hineinwarf, es passiert, wenn es passiert, verneinte sie das vehement und versicherte mir, dass sie in einem sicheren Ort leben würde.
No, there's nothing gonna happen.
No.
What did he say?
Aber ich höre ein bisschen raus, du glaubst es ihr nicht ganz.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, das hat sie jetzt einfach so gefühlt. Man muss auch sagen, sie hat mir auch klar gesagt, dass sie die Bombardierung nicht möge. Natürlich nicht, meinte sie. Ja. Aber sie befürwortet in diesem Moment halt diese Bombardierungen, weil sie möchte und befürwortet, dass dieses Regime angegriffen wird.
Okay.
Denn aus ihrer Sicht gibt es keine andere Option, um dieses Regime loszuwerden. Das heißt, quasi, sie nimmt das in Kauf.
Und hat sie ein bisschen erzählt, warum sie gerade jetzt so gegen das Regime ist?
Is he afraid to go back?
No money, no hungry.
Ja, sie hat als Hauptgrund, nannte sie die miserable Wirtschaftslage im Land. Mit ihrem Mann gemeinsam führen sie ein Bekleidungsgeschäft. Sie sagt, dass der Alltag sehr hart sei, dass sie sehr viel arbeiten würden, aber kaum Geld dafür verdienen, dass es ungenügend Nahrung gebe. Und sie sagte dann auch von sich aus, das Einzige, was sie wolle, sei ein ganz normales Leben zu führen, zu arbeiten und auch ab und zu mal sich ausruhen zu können.
Mhm.
Ja.
And now with the successor that came, the Khamenei's son, what does she feel about him?
Ja, ich habe sie natürlich dann gefragt, auch was sie vom Nachfolger Khamenei's, also dessen Sohn, quasi halten würde.
We've never seen him. We don't even have a clue that.
Auch da war sie sehr vehement und sagte, den würde sie nicht kennen, den hätte sie noch nie gesehen und gehört hätte sie ihn auch nicht. Eine unbekannte Person. Ihr Mann sagte aber dann auch klar, wir wollen keinen aus diesem Mullah-Regime.
Mullah, we don't want mullahs.
Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Als ich da mit verschiedenen Leuten sprach und auch dieses Kommen und Gehen sah in diesem Reisebüro, wurde mir dann irgendwie klar, dass ich gerne mit einem Chauffeur sprechen wollte, der zwischen Teheran und Istanbul pendelt. Ich dachte so, jemand hat einiges zu erzählen, auch über diese Route. Und da schickte mich der Chef dieses Reisebüros zu einem Parkplatz, der in Gehdistanz lag, in diesem Quartier in Istanbul. Und der sagte mir dann, ja, da findest du Chauffeure, die ihre Busse putzen und wieder auf Vordermann bringen für die nächste Fahrt in Richtung Iran. Da bin ich dahin gelaufen. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht große Hoffnung, dass da wirklich einer ist. Aber ich lag falsch. Auf diesem riesig großen, kargen Parkplatz standen über ein Dutzend große weiße Cars und mehrere Iraner. Und unter anderem habe ich da Faruk Reza getroffen. Er putzte auch gerade seinen Bus. Er war, als ich da war, das sein Dienstag. Er war am Tag davor um 2 Uhr morgens in Istanbul angekommen. Und am Mittwoch, also einen Tag, nachdem ich mit ihm geredet hatte, war es geplant, dass er wieder um 10 Uhr morgens Richtung Teheran fährt.
Die wollten dann ja doch alle ein bisschen mit dir reden, höre ich, mit dir und mit deiner Übersetzerin, die man da ja auch hört. Was hatte er dir so erzählt?
Ja, Faruk Reza selbst ist ein Mann, der natürlich diese Strecke zwischen diesen beiden Metropolen sehr gut kennt. Der fährt die seit vielen Jahren hin und her. Er erzählte mir natürlich, dass es sehr viel mehr Betrieb gibt momentan, wegen dem Flugverkehr, der momentan nicht stattfindet. Er sagte mir, vor dem Krieg seien 3 Busse quasi hin und her gependelt. Derzeit seien es 13, also sehr viele mehr. Und ja, der Mann ist lange am Steuer. Also da sind wir zu zweit unterwegs als Fahrer. 20 Stunden geht es von Istanbul bis an die Grenze. Und dann nochmals von der Grenze 14 Stunden. Dann natürlich immer ein paar Stunden mehr oder weniger, je nach Wetterverhältnissen und Verkehr. Mhm. Und dazu muss man auch noch rechnen, verbringen sie mehrere Stunden jeweils auch noch an dieser Grenze. Bis zu 8 Stunden.
Und wie beeinflusst jetzt dieser Krieg seine Arbeit?
Ja, also ich war natürlich genau daran interessiert. Ich habe mich schon gefragt. Schließlich fährt der Mann über Stunden durch ein Kriegsgebiet. Ja. Der reagierte ziemlich locker auf diese Frage. Tatsächlich ist es aber schon so, dass eine Rakete auf dieser Autobahn eingeschlagen ist, die er immer fährt. 30 Minuten, hat er gesagt, umfährt er das. Und er erzählte mir auch von einem weiteren Raketeneinschlag beim Azadi-Platz in Teheran, die gerade 100 Meter von seinem Bus entfernt quasi zu Boden ging. Ja, er machte den Eindruck, nicht besonders durch diesen Krieg beeindruckt zu sein. Natürlich weiß ich nicht, was er tatsächlich fühlt, aber es war ihm tatsächlich ein Anliegen, mir zu sagen, dass das Leben halt weitergeht und die Leute auch in Teheran arbeiten gehen und versuchen, einen möglichst normalen Alltag zu führen. Er betonte auch mehrmals, dass er nicht Angst hätte, als ich ihn gefragt habe, warum nicht, weil er tatsächlich ja auch diese Raketeneinschläge sehr nahe miterlebt hat. Meint er ja, den Krieg, den sind wir uns gewohnt.
Is he afraid now when he's driving since these days?
Ja, böyle giderken korkmuyor musunuz ya? Ja, da bazından korkma. Bazıyla hep savaş var. Savaşı da görmüşler. Sen İsrail vursun, Amerika vursun, nere vursun, da savaş
korkma. We don't care. We always see the war all the time.
Und was hält er vom Krieg? Hat er dir das gesagt?
Er hat nicht viel gesagt oder er wollte sich nicht dazu äußern, was er quasi vom Angriff an und für sich hält. Was aber er sehr klar sagte, ist, dass er nicht möchte, dass das Regime kollabieren würde. Aus dem Grund, dass er Angst hat, dass es noch schlimmer kommen könnte. Als ich dann gefragt habe, ja, die Optionen, die man da diskutierte auf dem Tisch politisch, was er denn davon hält. Die Sprache war von Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schahs, hielt er für überhaupt keine Option, weil der Iran nicht kennen würde und seit Jahrzehnten in den USA lebe. Auch Khameneis Sohn sagte er, den würde er gar nicht kennen.
Er auch nicht, ja.
Ja, interessant waren halt auch seine Beobachtungen, die er macht, weil er zwischen diesen beiden Ländern pendelt. Er sagte ganz klar, dass keine Fluchtbewegung derzeit zu beobachten sei oder in seinem Bus sich keine Menschen befinden würden, die vor diesem Krieg flüchten würden, quasi von Iran in Richtung der Türkei. Man muss auch sagen, diese Aussagen decken sich mit den Beobachtungen der türkischen Behörde an der Grenze. Momentan gibt es keine Migrationsbewegungen.
Okay.
Er sagte ganz klar, es gibt viel mehr Iraner, die derzeit heimfahren. Also das sagte mir dann auch der Leiter des Reisebüros. Er meinte, die Belegung der Busse in Richtung Teheran sei doppelt so gut wie jene zurück nach Istanbul. Vor allem Iraner, die im Ausland leben und nun zurückfahren in ihre Heimat, weil sie ihre Familie besuchen. Oder es sind Iraner, die im Ausland gearbeitet haben eine gewisse Zeit und jetzt zurückfahren.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich die Sicherheit eines Schweizer Vermögensverwalters, aber mit tiefen Kosten und persönlicher Strategie? Probieren Sie es digital mit Truewealth. Neu mit dem Geschenkgutschein für das ETF-Kinderportfolio. www.truewealth.ch.
Den einen bleibt also fast nichts anderes übrig, als zu hoffen, weil sie müssen ja einfach zurück in die Heimat. Und du hast ja auch schon angetönt, viele gehen zu ihren Familien zurück, auch jetzt in dieser Zeit. Ist das also vielleicht die Hauptantwort? Also das ist eine Frage, die sich auch nur jemand stellen kann, der nie im Krieg sein musste. Also wenn dein Land im Krieg ist, willst du um jeden Preis bei deiner Familie sein vielleicht auch?
Ja, ich kann diese Frage natürlich nicht so klar beantworten. Ich glaube aber schon auch, dass das damit zu tun hat, dass ja Iraner, die im Ausland sind, kaum Kontakt haben können mit ihren Familien, die innerhalb des Landes sind. Das Regime hat das Internet gesperrt, Telefonanrufe sind auch blockiert vom Ausland in den Iran. Das heißt, man hört von den Leuten, dass es teilweise gelingt, also dass Familienangehörige aus dem Iran heraus telefonieren können. Das ist dann aber sehr, sehr teuer und kann auch immer nur ein paar Minuten dauern. Auf die andere Seite geht das nicht. Und wie gesagt, Internet gibt es nicht. Das heißt, wenn überhaupt Kontakt herrscht, dann ist das nur ein sehr kurzer Kontakt. Das hat sicher auch damit zu tun, dass viele Leute zurückreisen. Eventuell, wenn sie jetzt da jeden Tag eine Stunde zusammen WhatsApp-Telefon machen können, wäre das vielleicht auch anders. Aber in so einer Notsituation will man wahrscheinlich zusammen sein.
Und du hast es, wie wir da hören, die auch nicht nehmen lassen, noch in einen dieser Busse einzusteigen. Wie war das?
Ja, es stand da noch ein Bus auf der Straße und ich dachte, das wäre ideal. Ich wollte noch mehr wissen, mit anderen Leuten sprechen, die kurz vor dieser Fahrt sind und bin dann noch in diesen Bus eingestiegen, der eine halbe Stunde vor der Abfahrt in Richtung Teheran war. Und die Stimmung in diesem Bus, die war bedrückt. Viele wollten auch nicht sprechen. Es war so ein bisschen eine ruhige Stimmung.
Erdebil.
The city name is Erdebil. Dann hat dann aber doch ein Mann, meinte dann von sich aus, ein Mann aus Erdebil, dass er reden wollte und erklärte, dass er für die Arbeit jetzt in Istanbul war. Er hatte aber den Kriegsausbruch noch im Iran erlebt und nach dieser Woche jetzt sehr schnell zurück wollte, weil er sich sehr große Sorgen um die Familie machte. Und so wie wir dann geredet haben, hat sich dann auch sein Sitznachbar eingemischt. Die kannten sich beide nicht. Der war sehr, sehr besorgt. Das sah man ihm wirklich an. Also seine Augen waren weit aufgerissen. Das war ein Iraner, der in Kanada lebt seit über 2 Jahren. Seine Kinder wohnen aber in Iran. Und er hat sich große Sorgen gemacht. Und er ist jetzt genau einer von diesen, der jetzt auch zurückkehrt, quasi in seine Heimat, nur für eine gewisse Zeit. Die Rückkehr nach Kanada ist wieder geplant, das hat er klar gemacht. Mhm. Es war auch klar, dass er sehr wenig wusste, wie es dieser Familie tatsächlich geht und wie die Lage ist. als ich ihn gefragt habe, wie er denn von dieser Busstation in Teheran, also Busstation, von diesem Platz, wo der Bus ankommt, quasi nach Hause käme, zur Familie, hatte er keine Ahnung. Er wusste nicht, wie die Infrastruktur läuft. Er wusste nicht, wie er vorankommen könnte oder nicht. Er wusste nicht, wie gefährlich es ist. Und natürlich war er sehr beunruhigt darüber.
Und dieser Bus, der ist ja dann irgendwann mal abgefahren, aber ich nehme mal an, du wolltest nicht mitfahren. Was hast du gedacht, als du da ausgestiegen bist, als die weggefahren sind?
Ja, also ehrlich gesagt, das Hauptgefühl, das war auch so, als Leah Hayati mit ihrem Mann da irgendwie die Koffer gepackt hatten und also gepackt hatten, genommen haben, mit ihren Rollkoffern da zu diesem Bus gelaufen sind und die haben dann wild gewunken, habe ich schon so gedacht, so, wow, was für eine Reise in die Ungewissheit. Niemand weiß, wie lange das dauern wird. Niemand weiß, wie es weitergehen wird. Niemand weiß, wie das ihr Leben beeinflussen wird. Und das war das Gefühl, das bei mir zurückblieb. Diese Reise ins Ungewissheit, in die sie sich begeben.
Danke, Nicole.
Danke dir.
Das war der Akzent mit der Türkei- und Südosteuropa-Korrespondentin Nicole Andlicker. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke, bis zum nächsten Mal.